Das, was jetzt nur kommt, ist keine neue Folge von «Apropos». Vor 25 Jahren haben Terroranschläge von 9-11 die Welt erschüttert. In unserem USA-Podcast «Alles klar Amerika» reden Christoph Münger und Charlotte Walser über den Tag vor 25 Jahren und was er ausgelöst hat. Über die Kriege, die geführt worden sind und über das, was wir sonst auch als Gesellschaft verloren haben. Ich empfehle allen die Folge sehr. Viel Vergnügen.
There has been a giant either explosion or collapse of something in downtown Manhattan at 10 a.m. Eastern time on this Tuesday morning.
We also want to give you an update on what's going on elsewhere in lower Manhattan.
There is a gigantic black billowing cloud of smoke. This is very serious, striking at the heart of the national government. And as John King was explaining,
Frank,
the White House
Frank, it's Aaron. I need to interrupt you for a second. Again, there has been a second explosion here in Manhattan at the Trade Center. We are getting reports that a part of the tower, the second tower, the one a bit further to the south of us, has collapsed. You can see this extraordinary plume of smoke that is, or was at least, the second tower, the World Trade Center.
Charlotte, was hören wir da?
Wir hören hier live CNN am 11. September 2001, nachdem der Südturm vom World Trade Center kollabiert ist. Es ist noch viel unklar, aber man weiss, dass in Manhattan zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, die Zwillingstürme, und auch das Pentagon ist schon ein Thema.
Es ist Mittwoch, der 9. September 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international von «Tagesanzeiger». Guten Tag, Charlotte.
Ciao, Christoph.
Charlotte, die Anschläge vom 11. September 2001 jähren sich am Freitag, also in zwei Tagen, zum 25. Mal. Ist das bereits ein grosses Thema in den USA?
Ja, ich glaube, es ist vor allem bei denen ein Thema, die diesen Tag dann erlebt haben, also die dann schon Jugendliche oder Erwachsene waren. Und es ist auch vor allem in New York ein grosses Thema. Dort natürlich bei denen, die Angehörige oder Freunde verloren haben an diesem Tag. Also bei all denen, was ein traumatischer Tag war, der das Leben für immer verändert hat. Aber in gewisser Weise war es auch für das ganze Land ein traumatischer Tag. Also es ist dort ein Sicherheitsgefühl abhanden gekommen und eine Verwundbarkeit zum Vorschein gekommen. Dass es die Leute immer noch beschäftigt, sieht man daran, dass Dokus und Filme über 9-11 bei Streamingdiensten auf der ersten Rängen landen im Moment. In diesen Filme und Dokus gehört man zum Beispiel junge Menschen, die dann ihren Vater oder ihre Mutter verloren haben, die sie nie kennengelernt haben wegen 9-11. Und es gibt auch Überlebende und Hinterbliebene, die von diesem Tag erzählen.
Zum Beispiel Janelle Guzman McMillan. Janelle Guzman McMillan hat überlebt. Sie war im Südturm, auf dem Weg nach oben. Sie wollte raus aus dem Gebäude, wo der Turm eingestürzt ist. Sie hat bei der Hafenbehörde geschafft, die war domiziliert im World Trade Center, die Hafenbehörde von New York. Janelle Guzman McMillan gehört zu den ganz wenigen Leuten, die den Anschlag aufs World Trade Center überlebt haben. Sie gilt als letzte Person, die aus den Trümmern geborgen werden konnte nach dem Anschlag vom 11. September. Sie ist 27 Stunden unter den Trümmern eingeklemmt gewesen.
I really thought I was in a dream. I really thought it was just a bad dream.
Yeah.
And it the way it just knocked me to the ground and I just lay there until it came to a complete stop. And in my mind, I'm still awake. I knew what was happening and the place just went completely silent. I really thought to myself, okay, I'm going to get up from this bad dream. But when I kind of get to, in a couple of seconds, I realize that I'm stuck and I'm actually pinned under the rubble and I couldn't move. And then when I knew, I said, okay, this is not a dream. This is actually happening.
Did
Das war eben Janelle Guzman McMillan, eine trinidadisch-amerikanische Schriftstellerin, die unter den Trümmern eingeklemmt war. Und sie schildert da in dem Ton, den wir gehört haben, wie sie zuerst gedacht hat, das sei ein Traum. Und wie sie nachher gemerkt hat, dass das Realität ist. Sie hat ihre Geschichte auch in einem Buch aufgeschrieben, das Angel in Rubble heisst. Und sie ist eine sehr gläubige Person. Sie schreibt dort, dass sie von Gott direkt gerettet worden sei.
Charlotte, wir haben zwei Töne gehört zu dem grossen Ereignis vor 25 Jahren. Kannst du kurz nacherzählen, was ein 9-11 passiert ist am Tag der Anschläge vor 25 Jahren?
Angefangen jetzt damit, dass ein Fluglots in Boston gemerkt hat, dass ein Pilot von einem Flugzeug von der American Airlines nicht mehr auf Funksprüche reagiert. Und kurze Zeit später hat nachher eine Flugbegleiterin aus dem Flugzeug angerufen bei der Fluggesellschaft und hat gesagt, ein Passagier sei niedergestochen worden in ihrem Flugzeug und Pfefferspray versprüht und das Cockpit reagiere nicht. Und sie hat gesagt, ich weiss nicht, was passiert, aber ich glaube, wir werden entführt. Es ist nicht viel später gewesen, wo nachher das Flugzeug ist in den Nordturm vom World Trade Center in Manhattan geflogen. Und das hat ein riesiges Loch gegeben, Rauch ist aufgestiegen. Und in dem Moment hat man eigentlich gedacht, es sei ein Unfall gewesen. Also man ist dort von einem kleinen Flugzeug ausgegangen, die das beobachtet haben. Das hat aber nur eine Viertelstunde angedauert, dass man das gemeint hat, weil nachher ist ein zweites Flugzeug in den Südturm geflogen vor laufenden Kameras. Also man hat das live gesehen, dort reinfliegen. Und in dem Moment war klar gewesen, dass das ein Anschlag ist. Und von dort an haben nachher wirklich, glaube ich, Leute auf der ganzen Welt auf die Bilder geschaut von diesen rauchenden Türmen am Fernsehen. Und die Ereignisse haben sich dann überstürzt. Also der Südturm, wir haben es gehört, ist nachher eingestürzt. Und später auch der Nordturm. Das hat eine riesige Asche- und Schuttwolke gegeben aus dem, wo ganz Manhattan bedeckt hat. Und es ist nachher natürlich auch Panik ausgebrochen, Chaos. Gleichzeitig ist in Washington oder in der Nähe von Washington ein Flugzeug ins Pentagon gestürzt, ins Verteidigungsministerium. Und ein viertes entführtes Flugzeug ist bei Shanksville in Pennsylvania auf ein Feld gestürzt. Bei diesem Flugzeug haben Passagiere versucht, das Cockpit zu stürmen. Und nachher haben Piloten beschlossen, dass sie das Flugzeug zum Absturz bringen, also die Entführerpiloten. Man geht davon aus, dass sie das Capitol in Washington treffen wollten. An diesem Tag sind 2.996 Leute durch Terror in den USA gestorben, also fast 3.000 Leute inklusive den 19 Terroristen.
Was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben?
Ja, das Schlimmste habe ich gefunden, die Bilder von Leuten, die aus den Fenstern vom World Trade Center in den Tod sind, gesprungen, für dass sie nicht verbrannt sind. Also die oben der Einschlagstelle waren und keinen Ausweg haben gesehen, das waren wirklich schreckliche Szenen. Mir ist auch in Erinnerung geblieben, die verbreitete Angst an diesem Tag. Also man hat ja nicht gewusst, was als nächstes passiert, ob weitere Flugzeuge entführt sind, ob es weitere Anschläge wird geben, vielleicht auch in London, Paris, irgendwo. Ja, und irgendwie war schon von Anfang an klar gewesen, dass das eine Wende ist, also dass das zu einem Krieg führt.
Wir haben hier nochmal ein Tondokument. Darin hören wir Caroline Dries, das war eine Studentin, die von ihrem Apartment in Manhattan aus auf Zwillingstürm gesehen hat. Und sie hat angefangen zu filmen, nachdem das erste Flugzeug in den ersten Turm geflogen ist. Und natürlich hören wir auch, was sie da dazu sagt und ihre Äußerung dazu. Und wir hören jetzt den Moment, wo das zweite Flugzeug einschlägt.
Oh my God! What do we do? We have to...
I don't know!
Oh my God! It's terrorism!
That is
my...
God. What do we do?
That feeling of, like, being so vulnerable... was so overwhelming. And so we ran out of the apartment, took the elevator down to the street, and it was just kind of pandemonium on the street with no one knowing what was happening.
Ja, wir haben dort Caroline Dries gehört, eben in dem dramatischen Moment, wo das zweite Flugzeug in den Turm hineinfliegt und der Schock auch man hört, wie sie geäussert oder ihre Mitbewohnerin geäussert. Sie hat später, hat sie das Videomaterial CNN zur Verfügung gestellt und wir haben einen Ausschnitt aus der entsprechenden Sendung gehört.
Wir beide, du und ich, Charlotte, wir können uns von unserem Alter her ganz gut an den Tag erinnern. Charlotte, wie hast du den 11. September 2001 erlebt?
Ich habe dann bei der Nachrichtenagentur SDA geschafft, am Inlanddesk. Ich hatte dort Frühdienst gehabt und die grosse Geschichte an diesem Tag im Inland war, dass bekannt wurde, dass ein Pfleger aus dem Luzernischen 21 Leute umgebracht hat. Das hat mich den ganzen Vormittag beschäftigt. Am Nachmittag, wo das passiert ist, also in Schweizer Zeit war das gegen 3, habe ich eigentlich einfach den nächsten Tag vorbereitet für das Inland. Und nachher ist das passiert, nachher hat man das zweite Flugzeug gesehen, den Turm fliegen. Und dann habe ich im Auslanddesk Hilfe angeboten. Dort bin ich dort aushelfen. Und irgendwann haben wir die ein Flash von Reuters in die Hand gedrückt. Also dann hat es noch so ein Papierrollen gegeben, wo man abreissen konnte, die Agenturmeldungen. Und in diesem Flash ist gestanden, das Capitol in Washington sei jetzt auch getroffen. Sei auch in Schutt und Asche. Und meine Aufgabe war, einen Text über das Capitol zu schreiben, was das ist, wie viele Leute dort arbeiten. Nachher habe ich als nächstes gemerkt, dass das Internet down ist für einen Moment, wo mir überlegt, was für eine Bibliothek ich jetzt gehen könnte. Das Internet ist nachher wieder gegangen. Ich habe nachher den Text geschrieben.
Aber das Capitol ist nicht getroffen worden, obwohl, wir haben es bereits vorher schon gehört, Terroristen offenbar das Parlament der Amerikaner auch im Visier hatten.
Ja, genau. Als ich nachher fertig war mit dem Text, hat der Auslanddesk gesagt, was, Capitol, der hat schon gar nicht gewusst, dass er mir diesen Job gegeben hat. Jetzt hat er dann gesagt, nein, das steht noch, das war auch eine Falschmeldung. Und nachher hat auch irgendjemand plötzlich gerufen, es gibt ein 15-Führers Flugzeug. Das hat sich auch als falsch herausgestellt. Also, es war ziemlich viel Chaos und Verwirrung an diesem Tag. Was ich auch in Erinnerung habe, ist die Morgensitzung, die Redaktionssitzung am nächsten Morgen. Es hat wirklich niemand geschlafen gehabt. Alle haben entweder geschafft oder die ganze Nacht CNN geschaut. Und ich bin nachher wieder für das Inland zuständig gewesen. Und nachher haben die Regionalbüros in den Kantonen angerufen und gefragt, sollen wir jetzt gleich ins Kantonsparlament gehen und darüber berichten? Und ich habe gesagt, irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Also es war so eine Ratlosigkeit gewesen, auch an diesem Tag.
Am Abend von dem Tag hat sich der Präsident der Amerikaner, der George W. Bush, aus dem Weissen Haus an seine Landsleute gewendet und er hat ihnen Mut zugesprochen, aber er hat sich auch entschlossen gezeigt.
The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America.
Charlotte, was sagt der George W. Bush, der amerikanische Präsident?
Er sagt da, er redet da über Traurigkeit, aber auch die Wut nach dem Tag. Und er sagt, Terroranschläge können vielleicht die Gebäude zum Einsturz bringen, aber nicht das Fundament vom Land. Aber Christoph, sag mal, was hast denn du an diesem Tag gemacht?
Ja, ich bin da noch im Studium gsi, respektive für meiner DIS. Und dann nachher habe ich eine Stellvertretung gegeben als Mittelschullehrer am sogenannten Lehrer- und Lehrerinnenseminar. Damals hat es geheissen, heute heisst Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Dort habe ich Geschichte unterrichtet und dann ist meine Lektion irgendwie fertig gewesen, um die 3 Uhr. Und dann bin ich ins Lehrerzimmer, wieder einen Kaffee rauslassen. Und dann komme ich dort rein und ist ein junger Klavierlehrer dort gewesen, völlig verstört. Es gibt Krieg, es gibt Krieg, hat er gesagt, und was ist jetzt los? Oder auf einen Fall nachher bin ich in einen Raum gegangen, der im Fernsehen gelaufen ist, und dann habe ich es dann gesehen und habe dann auch gesehen, wie der erste Sturm zusammengefallen ist, und dann bin ich heimgefahren zu meinen Eltern, gefunden, jetzt muss ich auch auf Fernsehen schauen, die haben auch dort in der Gegend gewohnt, und dann habe ich gedacht, ja, das ist natürlich ein Fall für den Kurt, der Spielmann. Gewisse Leute mögen sich daran erinnern, hat oft so Konflikte kommentiert im Schweizer Fernsehen. Und ich dachte, er ist jetzt sicher auf dem Weg ins Studio. Ich habe ihn gut kennt, Kurt, weil ich habe bei ihm studiert. Ich habe bei ihm meine Doktorarbeit geschrieben. Ich bin heimgekommen in die Stube meiner Eltern, habe den Fernseher gestaltet und der Kurt R. Spielmann ist bereits dort gesessen und hat versucht, das zu analysieren, was er da gesehen hat. Das ist mir in Erinnerung geblieben aus dem Tag. Aber sag mal, wir erinnern uns gut, du und ich. Als wäre es gestern gewesen, kann man wirklich fast nicht vorstellen, dass es schon 25 Jahre her ist. Wie ist es bei den Amerikanerinnen und Amerikanern? Ist es bei ihnen auch noch so präsent, das Ereignis, wie bei dir und bei mir? Oder ist es längst das Ereignis von der Zeitgeschichte?
Ja, ich glaube, es ist bei der älteren Generation, also unserer Generation, ist es auf jeden Fall noch sehr präsent, eben wie bei dir und mir auch. Für die junge Generation hingegen ist es wirklich eher etwas aus dem Geschichtsunterricht. Also da ist es weit weg, so weit weg wie der Vietnamkrieg zum Beispiel.
Was sind denn die unmittelbaren Folgen von 9/11?
Knapp einen Monat später hat der Krieg gegen Afghanistan angefangen. Der George W. Bush hat vorher die regierenden Taliban in Afghanistan aufgefordert, den Osama Bin Laden auszuliefern. Der Osama Bin Laden ist in Saudi-Arabien geboren worden, ist der Chef von Al-Qaida, hat sich aber in Afghanistan aufgehalten, hat sich dort versteckt.
Dass es zum Krieg kommen würde, hat sich bereits am Abend vom 11. September abgezeichnet, wo der Bush in seiner Rede, wo wir bereits einen Ausschnitt davon gehört haben, angekündigt hat, dass die USA Täter bis ans Ende der Welt werden verfolgen, aber eben nicht nur Täter, sondern auch die Leute, die ihnen Unterschlupf bieten.
The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.
Ja, der George W. Bush sagt hier, dass nicht werde unterscheiden zwischen den Terroristen und denen, die den Terroristen Unterschlupf gewähren. Es hat sich ja schnell abzeichnet, dass wahrscheinlich islamistische Terroristen hinter dieser Sache stehen. Also es hat vorher auch Geheimdienstinformationen gegeben. Man hat die Leute, die Entführer, eigentlich auf dem Radar gehabt. Und nachher, schon kurz nach dem Anschlag, hat man die Namen von diesen Entführern gewusst. Also von der Passagierliste her hat man nachher das können abgleichen. Die, die auf dem Radar waren, vorher vom Geheimdienst. Und nachher ist schon sehr schnell der Name Al-Qaida ins Spiel gekommen. Die Terrororganisation, die ihre Basis in Afghanistan hatte. Der George Bush hat eben Taliban aufgefordert, den Osama Bin Laden auszuliefern. Und die Taliban haben sich geweigert. Sie haben Beweise verlangt. Nachher hat sich der Bush vom Kongress ermächtigen lassen, Gewalt einzusetzen. Es hat dort eine Abstimmung gegeben und gegen die Resolution für die Ermächtigung von Bush hat es nur eine einzige Gegenstimme gegeben. Das ist die demokratische Abgeordnete Barbara Lee gewesen. Sie hat gesagt, man sollte nicht zum Bösen werden, selber, wo man verabscheue. Und sie hat auch gesagt, die Resolution sei viel zu weit gefasst. Die Resolution hat tatsächlich sozusagen alles erlaubt mit der Begründung, Terrorismus bekämpfen oder verhindern. Sie hat wirklich der Regierung freie Hand gegeben für Kriege aller Art. Nachher sind in Afghanistan die Taliban gestürzt worden, also relativ schnell. 2003 hat der Bush nachher ohne Krieg gegen Irak angefangen und der Saddam Hussein gestürzt. Der Vorwand war dort, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen. Das hat sich aber später als falsch herausgestellt.
Taliban sind also relativ rasch gestürzt worden, du hast es gesagt. Inzwischen aber sind sie zurück. Ja. Seit 5 Jahren, da haben sie Kabul gestürmt, nachdem die Amerikaner verkündet haben, dass sie jetzt abzüchen, nachdem sie versucht haben, 20 Jahre lang das Land zu demokratisieren und aufzubauen, was aber nicht wirklich gelungen ist.
Ja, genau. Also der Trump hat in seiner ersten Amtszeit den Abzug eingeleitet und der Joe Biden hat ihn dann zu Ende geführt. Der Bin Laden übrigens ist ja 2011 in Pakistan getötet worden. Der Abzug aus Afghanistan hat nachher im August vor 5 Jahren im totalen Chaos geendet, weil die Taliban sind dann rasend schnell vorgerückt, schneller als man erwartet hat. Und nachher hat sich alles überstürzt. Die USA haben eigene Leute ausgeflogen und auch Afghaninnen und Afghanen, die ihnen im Krieg geholfen haben. Aber nicht alle, muss man da auch sagen. Und am Flughafen haben sich dann richtig dramatische Szenen abgespielt. Also, ganz viele Leute haben auf eines von den letzten Flugzeugen wollen, wo Afghanistan oder wo Kabul verlassen hat. Man sieht dort Bilder von Leuten, die ihre Kinder, ihre Babys über Stacheldraht überlüpfen, damit sie irgendwie in so ein Flugzeug kommen, und Leute, die auf das Rollfeld rennen. Wirklich recht heftig. Es gibt auch Dokus dazu. In einem von diesen Dokus erzählt ein Marine, der dort im Einsatz war, dass sie haben müssen Menschen abweisen, die nachher um eine Ecke gerade von Taliban erschossen wurden. Es ist dort auch eine Bombe explodiert, wo mehrere amerikanische Soldaten getötet hat. Der Marine fragt in dieser Doku, was die USA eigentlich 20 Jahre lang gemacht haben in diesem Afghanistan und ob es das der Wert sei. Ja, irgendwie eine berechtigte Frage, weil jetzt sind in Afghanistan ja wieder Taliban an der Macht, wo die Frauen brutal unterdrücken. Also die Frauen haben überhaupt kein Recht mehr in diesem Land, dürfen ihr Haus nicht allein verlassen. Mädchen dürfen keine höheren Schulen besuchen, also ja, desolate Zustände in Afghanistan.
In welchem Zustand ist denn der Irak?
Das ist eine Art gescheiterter Staat, also mit einer schwachen Zentralregierung, bewaffnete Milizen. Terrororganisation IS hat zwar kein geschlossenes Territorium mehr, aber operiert auch immer noch. Im Norden haben Kurden eine autonome Region, aber ihre Bestrebungen nach Unabhängigkeit haben sie vorläufig aufgeben.
Der George W. Bush hat nach 9-11 eben seinen War on Terror ausgerufen und auch führen lassen. Wie wird der War on Terror heute beurteilt?
Es kommt natürlich darauf an, wenn man fragt. Aber die Tatsache ist schon, dass bei den Kriegen, die der Bush nach 9-11 hat angefangen, 100'000 gestorben sind. Und zwar auch sehr viele Zivilisten darunter. Übrigens auch bei den Drohneneinsätzen, die der Barack Obama später vor allem darauf gesetzt hat. In Afghanistan und im Irak gäbe es auch unzählige Menschen, die ihre persönliche Tragödie erzählen könnten. Also so wie die New Yorker ihre 9-11-Tragödie erzählen, darf man irgendwie auch nicht vergessen, denkt es mir. Es gibt da einfach weniger Dokus drüber und Bücher. Das ist aber auch nicht alles. Zum Beispiel, dass der IS gross ist worden, ist eine direkte Folge von Bushs im Handeln. Und die USA haben in diesem Krieg gegen Terror Menschenrecht verletzt. Also vielleicht erinnern wir uns an das, der Bush hat ja sogenannte erweiterte Verhörmethoden genehmigt. Und das heisst nichts anderes, als dass Menschen sind gefoltert worden in geheimen CIA-Gefängnissen im Ausland. Und in Guantanamo auf Kuba haben die USA Verdächtige Jahre und Jahrzehnte lang ohne Anklage und Prozess festgehalten, eingesperrt. Also zusammengefasst, die USA haben zwei Kriege mit einem zweifelhaften Ausgang geführt und ein Stück weit sich davon entfernt, ein Rechtsstaat zu sein, als Folge von 9-11. Und das scheint mir nicht ein sehr gutes Ergebnis zu sein.
Die USA sind seit 9-11 nicht mehr zum Ziel eines grossen Anschlags geworden. Ist das nicht ein Erfolg?
Ja, okay, das kann man schon so sehen. Ja. Allerdings hat es ja schon Anschläge gegeben, zum Beispiel Bataclan in Paris oder auch Einzeltäter in Deutschland oder auch in Winterthur. Und das Ganze hat einen hohen Preis gehabt, also in ganz verschiedener Hinsicht. Neben den Opfern, wo wir darüber geredet haben, 100'000 Tote, gehören auch die Überwachungsgesetze zu diesem Preis.
Wie sieht es denn heute aus mit der Gefahr vom islamistischen Terror?
Ich habe vor kurzem mit der Farah Pandit geredet für ein Interview. Sie ist dann im Nationalen Sicherheitsrat der USA als Terrorismusexpertin tätig gewesen, hat also für die Bush-Regierung gearbeitet. Sie sagt, die Gefahr sei heute grösser als vor 9-11, nicht kleiner. Anders als dann gibt es heute die sozialen Medien, die Terroristen ermöglichen, junge Menschen gezielt anzusprechen und zu radikalisieren. Und die Wut auf die USA oder auf den Westen allgemein ist eben auch nicht unbedingt kleiner als dann nach diesen langen Kriegen. Der Bin Laden übrigens soll sich ja wegen dem ersten Golfkrieg Anfang 90er Jahre radikalisiert haben.
Lass mal rein, was Farah Pandit zu der islamistischen Bedrohung heute sagt.
We are not ready for the threat that we are facing today, and we didn't move fast enough. to understand what things we had to build along the way to prevent this from growing. So I look at 25 years later and I'm baffled by the inability for the United States of America to think bigger, to be more creative, and to be more innovative in understanding how to build resilience within populations so they don't find this ideology appealing. So I think we've fallen short in that's the polite way of saying it, in terms of what we could have been and where we should have been today.
Ja, sie sagt eigentlich, man habe versagt im Kampf gegen Terrorismus, man habe den Extremisten das Feld überlassen. Farah Pandit ist jemand, der sehr auf Softpower setzt. Also sie hat den Eindruck, man muss Prävention betreiben gegen Radikalisierung. Sie fordert, dass man mehr Mittel investiert, um eben gegen Radikalisierung zu kämpfen.
Du hast länger geredet mit der Farah Pandit. Das Interview erscheint am Freitag, am Jahrestag vom 11. September 2001. Und zwar im Tagesanzeiger und auf allen Websites, die zur Tamedia gehören. 9-11 hat aber nicht nur zu Krieg im Nahen Osten und in Zentralasien geführt, sondern hat auch Gesellschaften im Westen verändert. Woran sieht man das? Gerade in den USA.
Man sieht es an den krassen Sicherheitsmassnahmen überall. Also beim Fliegen natürlich, aber nicht nur dort. Hier kann man zum Beispiel nicht eine Handtasche mit an ein Konzert nehmen. Das ist der sichtbare Teil, aber nachher gibt es eben auch noch den unsichtbaren Teil. Ich habe es vorhin schon kurz angetönt, die Überwachung. Geheimdienste haben ja dann vor 9-11 die Terroristen auf dem Radar gehabt. Auch ein Untersuchungsbericht ist zum Schluss gekommen, später sehr ein umfassender Untersuchungsbericht, dass es ein Versagen ist von den Geheimdiensten auch, also dass die zu wenig miteinander kommuniziert, dass ganz viele Puzzleteile eigentlich vorgelegen wären. Heute haben aber Geheimdienste unendlich viel mehr Möglichkeiten, als dann Menschen zu überwachen, und vor allem sie dürfen viel mehr, weil eben neue Gesetze erlassen wurden. Die USA haben dann mit dem Patriot Act den Anfang gemacht und nachher sind auch die anderen Länder gefolgt, also die Schweiz auch. Und mit dem ist auch ein Stück Freiheit verloren gegangen. Heute müssen wir irgendwie alle damit rechnen, überwacht zu werden.
Was hat sich für die Leute sonst noch verändert?
Sicher eben das Gefühl von der Unverwundbarkeit, was in den USA und auch Angst, die im Westen gegeben hat vorher, das ist weg. Und nachher hat sich auch der Blick auf den Islam und auf die Muslime verändert. Farah Pandit, die Terrorexpertin, die ich geredet mit ihr für das Interview, die wir vorhin gehört haben, die ist selber Muslimin. Und sie hat mir geschildert, wie das dann war nach 9-11, wo plötzlich so ein Misstrauen entstanden ist gegen Muslime oder auch gegen alle, die in Anführungszeichen so aussehen wie Muslime. Eben, sie war dann im Nationalen Sicherheitsrat gewesen, nachher von der Bush-Regierung, und hat mir erzählt, dass einmal ein Kongressabgeordneter im Weissen Haus hat angerufen und gewarnt hat, im Sicherheitsrat sitze sie im Fall eine Dschihadistin. Und damit war sie gemeint gewesen.
Man hat einfach alle gerade den gleichen Topf geworfen hier.
Ja, genau. Sie hat auch gesagt, zu was das nachher geführt hat bei der Generation, die nach 9-11 aufgewachsen sei. Nämlich, das habe zu einer Identitätskrise geführt bei jungen Muslimen. Sie haben sich nicht mehr zugehörig gefühlt in der Gesellschaft, nicht gewusst, wer sie eigentlich sind, haben sich ausgeschlossen gefühlt, und das mache sie anfällig für Radikalisierung, sagt Farah Pandit.
Gibt es kein Mittel da gegen die Radikalisierung? Ist kein Kraut dagegen gewachsen?
Ihr Ansatz ist, dass man die muslimische Stimmen gewinnen, einflussreiche, die den Jugendlichen eine andere Orientierung geben. Und auch ehemalige Extremisten. Da hat es sogar ein Projekt gegeben, sie hat mir das erzählt, also ehemalige Extremisten, die ein Netzwerk gebildet haben, für eben Präventionsarbeit zu betreiben. Farah Pandit sagt auch, man müsse zurück zu einem Umgang finden, wie sie ihn als Jugendliche erlebt haben. Also dann sei es völlig normal gewesen, Amerikanerin und Muslimin zu sein. Sie haben sich zugehörig gefühlt und eben nicht als anders. Die USA waren dann vor 9-11 stolz darauf gewesen, dass eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche haben können nebeneinander stehen. Also, das sei, der Pluralismus sei Teil von der Identität vom Land gewesen vor 9-11 und eben von ihrer eigenen Identität auch.
Aber offenbar ist es das heute nicht mehr im gleichen Mass. Wie wird denn der Jahrestag begangen?
Der wird immer gleich begangen. Also am Ground Zero in New York, dort, wo die Türme sind gestanden, gibt's ein Gedenkfeier. Und dort werden Namen von den Opfern verlesen, von jedem Einzelnen. Reden gibt's dort nicht.
Und welche Rolle spielt Donald Trump? Er ist ja selber aus New York und jetzt amerikanischer Präsident. Ist das für ihn auch ein Gedenktag oder macht der Wahlkampf mit Blick auf Midterms?
Der Trump nimmt an der Gedenkfeier beim Pentagon in Washington teil. In New York nimmt der J.D. Vance, der Vizepräsident, teil. Die Zeitung hier hat geschrieben, der Trump nehme nicht in der Feier in New York teil, weil man dort keine Reden dürfe halten. Das gefällt ihm nicht. Und nachher ist der Trump aber verrückt worden, er hat das abgestritten. Wahlkampf macht er am Vortag in Dallas. Dort tritt der Donald Trump an der Convention der Republikaner auf. Die führen so eine spezielle Midterm-Convention durch. Und der Trump redet dort am Todestag von Charlie Kirk. Das ist ja der Aktivist, der vor einem Jahr erschossen worden ist und der seither eine Art Märtyrer für die Republikaner ist.
Stimmt's, dass es in New York Kontroversen gibt um den Bürgermeister Soran Mamdani, weil er ein Muslim ist?
Ja, also der Mamdani wird ja aus anderen Gründen kritisiert, wegen seiner politischen Einstellung. Aber ja, dass er ein Muslim ist, spielt auch eine Rolle bei der Kritik an ihm. Der Rudolph Giuliani, das ist der, der am 11. September 2001 war Bürgermeister von New York. Er hat gefordert, dass der Soran Mamdani, der jetzige Bürgermeister, nicht an der Gedenkfeier teilnehmen soll. Er hat das begründet damit, dass er sich durch eine Teilnahme von Mamdani offended fühle. Also, ja, da ist so unterschwellig sehr viel antimuslimische Rhetorik drin. Und die hat es gegen Mamdani auch schon von Trump gegeben. Der Trump hat in Frage gestellt, ob der Mamdani, der ein eingebürgerter US-Bürger ist, ob der überhaupt legal im Land sei. Er hat suggeriert, er sei illegal im Land, was natürlich nicht stimmt. In seinem ersten Wahlkampf hat der Trump gesagt, man sollte allen Muslimen die Einreise in die USA verbieten, weil der Islam hasse die USA. An dem sieht man, dass solche Rhetorik, die laut Terrorexperten eben die Radikalisierung fördern kann, heute direkt aus der Regierung kommt. Nach 9-11 ist das noch anders. Dort hat der Bush das verurteilt und auch versucht zu bekämpfen.
Ja, und er hat sogar Besuche gemacht bei muslimischen Gemeinschaften in den USA. Der Bürgermeister Mamdani aber hat reagiert auf die Vorwürfe.
I think that the focus of memorial services should be on the New Yorkers who were killed that day, their families, the survivors, the first responders. I don't think it should be on politicians.
Der Mamdani sagt, dass der Fokus sollte an diesem Tag auf den Opfer sein und auf den Hinterbliebenen und nicht, sollte nicht um Politik gehen an diesem Tag.
Wir werden es sehen. Die Feier in New York wird ganz sicher auch am Fernsehen übertragen. Charlotte, besten Dank. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage vom Gilles Meiler. Der Gilles hospitiert zurzeit im Ressort International vom Tagesanzeiger und unter anderem ist er jetzt auch dabei bei der Aufnahme von dem Podcast. Darum kann er die Frage jetzt gerade selber stellen.
Vielen Dank. Hallo Charlotte. Meine Frage wäre, wie gefährlich werden die Midterms im November für die amerikanische Demokratie und wie wahrscheinlich ist es, dass Donald Trump ein Ergebnis, das ihm nicht gefällt, wieder nicht akzeptiert?
Ja, also die Demokratie wackelt eindeutig hier und es hat ja auch schon Befürchtungen gegeben, dass die Midterms vielleicht gar nicht stattfinden. Das wäre allerdings übertrieben. Ich glaube, die werden schon stattfinden. Eine andere Frage ist, du tönst es an, ob sie fair und frei sind. Der Trump versucht ja, die Briefwahl einzuschränken. Man muss dazu wissen, dass Demokraten häufiger per Brief abstimmen als die Republikaner. Und zu diesem Thema ist jetzt ein Rechtsstreit in Gang. Der Supreme Court, das oberste Gericht, hat dem Trump erlaubt, seine Pläne zuerst mal weiter zu verfolgen. Aber inhaltlich hat der Supreme Court noch nicht Stellung genommen, also ob die Einschränkung von der Briefwahl zulässig ist. Der Trump, der will, dass nur noch Leute Abstimmungskuvert bekommen, die in sogenannten Staatsbürgerregister sind. Und die Register würde die Zentralregierung in Washington erstellen. Laut der Verfassung sind aber die Bundesstaaten zuständig für die Durchführung von Wahlen, also nicht die Regierung in Washington. Und darum denke ich, ist die Chance einigermaßen gut, dass der Supreme Court dem Trump sein Vorhaben dann nachher doch noch für verfassungswidrig erklärt, irgendwann. Bisher hat der Supreme Court den Wortlaut von der Verfassung recht hoch gewichtet. Aber die Zeit ist langsam knapp, also Kuvers, die ersten werden schon verschickt. Und untergeordnete Richterin hat jetzt verfügt, dass das nach alten Regeln muss passieren und der Trump hat das wieder angefochten, also es muss dann wieder die Supreme Court eben noch das Urteil fällen. Alles ein bisschen Chaos, irgendwie denkt es mir so einer alten Demokratie unwürdig. Eine weitere Befürchtung ist auch, dass Eis und Co. bei den Wahllokalen positioniert werden könnten, die nachher Leute mit Migrationshintergrund abhalten vom Wählen. Und dass der Trump das Resultat anzweifelt, wenn die Republikaner verlieren, das, denke ich, mir ist so gut wie sicher. Er hat ja seine Niederlage gegen Biden nicht akzeptiert und er redet permanent von Wahlbetrug. Und ich habe es, glaube ich, hier in diesem Podcast auch schon gesagt, das ist wirklich Gift für eine Demokratie, wenn die Hälfte der Bevölkerung kein Vertrauen in Wahlen mehr hat. Wie vehement Trump das Resultat wird anzweifeln und wie seine Anhänger nachher reagieren, ja, man wird es sehen, ich weiss es nicht. Aber wir erinnern uns vielleicht nach der Niederlage gegen Biden, hat ja der Sturm auf das Capitol gegeben. Und ich glaube, so etwas ist schon nach den Midterms jedenfalls nicht völlig ausgeschlossen.
Charlotte, danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Gilles Meiler hier bei uns im Studio. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Stellen Sie Ihre Frage. Danke vielmals, Charlotte, und tschüss nach Washington D.C.
Tschüss nach Zürich, merci.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington, D.C. war Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Für die entscheidende Frage am Schluss der Gilles Meiler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.